NDR 90,3 Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3190. Sendung. Heute schauen wir mit den Hafennotizen auf Verschiedenes in der maritimen Welt. Thema Nummer 1 gleich die neue Studie zum Schifffahrtsstandort Hamburg. Die Gegenwart sieht gut aus, die Zukunft muss erkämpft werden. Mein Name ist Jan Graf, moin. Ja, das hat's noch nicht gegeben. NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert. Vor anderthalb Wochen, da präsentierte der Hamburger Wirtschaftssenator Frank Horch eine Studie zum Schifffahrtsstandort Hamburg. Weltweit bisher einzigartig in ihrer Fragestellung. Und die Antwort, die sie gibt, lautet unterm Strich: Der Schifffahrtsstandort Hamburg steht gut da. Im internationalen Ranking auf Platz 2 hinter Singapur und vor Rotterdam. Nicht ganz 24.000 Beschäftigte erwirtschaften hier in ca. 460 Betrieben eine Wertschöpfung von 4,1 Milliarden Euro. Stärke der Hansestadt ist die Vielzahl und die Dichte von Unternehmen und Institutionen aus allen Bereichen der Seeschifffahrt. Das klingt soweit positiv, aber
unsere Wirtschaft basiert auf Wachstum und Entwicklung und zurücklehnen heißt natürlich Stillstand und damit letztlich auch Verlust.
Professor Carlos Jahn, Leiter des Fraunhofer Centers für maritime Logistik und Dienstleistung. Gemeinsam mit ihm untersuchte Bernd Richter von der Unternehmensberatung Ernst und Young ein knappes Jahr lang den Schifffahrtsstandort Hamburg. Um diesen zukunftsfest zu machen, schlagen beide auf Grundlage ihrer Erkenntnisse verschiedene Handlungsoptionen vor. Wichtigster Bereich, ganz klar, die Schiffsfinanzierung. Nach dem Wegfall des kommanditgesellschaftlichen Modells sei gerade auch die Privatwirtschaft gefordert, alternative Anlageformen zu kreieren, besonders auch solche, bei denen der Anleger nicht mehr in ein Schiff, sondern in die Reederei investiert, so Richter.
Wir glauben, dass es neue Formen des Austausches geben muss, in dem Schifffahrtsunternehmen ihr Geschäftsmodell vorstellen, dafür werben und auch Investoren dann begeistern. Und dass eben dieser direkte Kontakt in der Vergangenheit nicht stattgefunden hat. Und vor diesem Hintergrund ist neue Plattformen braucht, auf denen sich Investoren und diejenigen, die Geld suchen, begegnen können. Und das ist der Hintergrund, warum wir verschiedene Formen derartiger Plattformen, sei es in Form eines neu zu schaffenden Fonds oder von Aktiengesellschaften, vorgeschlagen haben.
Wer ist der Gärtner mit der Gießkanne, der in die Reederei investiert?
Wir haben eine Vielzahl von anlegesuchenden Institutionen in dem Niedrigzinsumfeld. Die Schifffahrt kann grundsätzlich attraktive Verzinsungen bieten. Da reden wir über Zinssätze von 6, 7, 8%. Das ist ein Niedrigzinsumfeld. Die Frage, die immer wieder diskutiert wird, wie nachhaltig sind diese Erträge und woran kann man diese Nachhaltigkeit dann auch letztendlich festmachen? Und das gilt es letztendlich zu lösen und das ist noch nicht gelöst.
Jetzt die Frage, die so unendlich schwer zu beantworten ist, das ist die Frage nach dem Vertrauen der Investoren. Und dieses Vertrauen ist gekoppelt an einen Abbau der Überkapazitäten. Das können wir doch von Hamburg aus, von unserem Schifffahrtsstandort gar nicht steuern.
Nein, aber wir können aus Hamburg heraus an diesem Dialog aktiv mit einer dezidierten Meinung teilnehmen, dass es eben keinen Sinn macht, sich an diesem Spiel dem weiteren Aufbau von Überkapazitäten zu beteiligen. Modelle zur Anreizmodelle, die Verschrottung diskutiert worden sind in der Vergangenheit, haben sich nicht als tragfähig oder auch nicht finanzierbar ereignet. Insofern ist hier an die Vernunft jedes Einzelnen wird appelliert und ich denke, wir können nicht als Vorbild, aber einen wichtigen Diskussionsbeitrag beitragen. Das ist es dann aber auch leider schon im globalen Kontext.
Bernd Richter von der Unternehmensberatung Ernst und Young. Als weitere Aktionsfelder nennt die Studie zum Schifffahrtsstandort Hamburg die Themen Ausbildung und Forschung. Hier gehe es darum, vorhandene Expertise besser zu vernetzen und nach außen darzustellen. Mehr dazu gleich hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Einhundert 48.000 Euro hat sie gekostet, die weltweit einzigartige Studie, mit der ein Schifffahrtsstandort nun seine Schwächen, Stärken und Optionen für die Zukunft auslotet. Schifffahrtsstandort Hamburg, eins unserer Themen heute Morgen im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Gerade gehört, die Analysten nennen den Bereich Schiffsfinanzierung als dringlichste Baustelle. Daneben gibt es weitere Potenziale, zum Beispiel im Bereich der maritimen Forschung. Professor Carlos Jahn vom Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistung.
Wir sehen für die Seeschifffahrt erstmal das Potenzial in der vernetzten Forschung, wie angesprochen, und der Ausnutzung der Netzwerke vor Ort, um die Forschung zu beflügeln. Zweitens eben an Bundesmitteln mehr zu partizipieren durch Kooperation von Reedereien und auch vorhandene Innovationen, die es schon gibt, noch mehr zu nutzen.
Die andere Frage ist jene nach der Ausbildung. Wie kann die sich verbessern?
Ja, die Ausbildung ist hervorragend. Was wir vorschlagen, ist, dass das mehr nach außen getragen wird. Es sind viele Institutionen, die in ihrem Spezialfeld hervorragende Ausbildung machen, was auch in der Szene, in der Engszene bekannt ist, was wir aber mit Maßnahmen einfach bekannter machen wollen, um so noch mehr Interesse junger Menschen zu wecken, in diese interessanten Ausbildungsgänge einzusteigen und andersrum dafür für die Firmen zu zeigen, dass dieser Standort auch in der maritimen Ausbildung führend in der Welt sein kann.
Insgesamt 17 Handlungsoptionen benennt die Studie Schifffahrtsstandort Hamburg. Darunter findet sich auch der Punkt Kostenreduktion im deutschen Seeschiffsregister. Wirtschaftssenator Frank Horch räumt diesem Vorschlag allerdings keine Priorität ein.
Wir unterhalten uns über Schiffe, die sind vor Wochen noch mit einer Frachtrate von beispielsweise 25.000 Dollar oder Euro gefahren. Die fahren heute für 7.000 Euro. Das sind im Moment schwerwiegende Dinge, an denen wir arbeiten müssen, die in Relevanz stehen, eben zu Überkapazitäten und zu Marktgegebenheiten. Da kann ich die Lösung mit dem Schiffsregister nicht bringen. Aber das eine soll das andere nicht substituieren. Das Schiffsregister ist wichtig, die deutsche Flagge ist auch wichtig, das wollen wir. Und auf diesem Wege auch zu verstärkten Schiffen unter deutscher Flagge, gerade mit Blick auf Ausbildung, wird es weiter für mich auch einen Mittelpunkt darstellen.
Schifffahrtsstandort Hamburg. Diese Studie finden Sie im Internet unter hamburg-bwvi-medien. Ja, und wir bleiben mal beim sensiblen Thema deutsche Flagge. Reeder und Bundesverkehrsministerium haben sich zur Stärkung des deutschen Seeschiffsregisters bekannt und im Dezember dazu eine Einverständniserklärung unterzeichnet. Beides, Lob und Kritik, kommt dazu vom Verband der Kapitäne und Schiffsoffiziere. Mehr dazu gleich im Hamburger Hafenkonzert hier bei NDR 90,3. Der nautische Nachwuchs in Deutschland muss Schiffe finden, auf denen er unter deutscher Flagge seine Patente ausfahren kann. Andernfalls droht seefahrerische Kompetenz am Standort verloren zu gehen. Im vergangenen Dezember haben der Verband Deutscher Reeder und das Bundesverkehrsministerium nun gemeinsam erklärt, wie sie erreichen wollen, dass wieder rückgeflaggt wird. Erste Empfehlung: Der Lohnsteuereinbehalt auf Reederseite steigt von 40% auf 100%. Einer entsprechenden Gesetzesvorlage stimmte kürzlich ja auch schon der Bundesrat zu. Zweitens, dem Arbeitgeber werden seine Beiträge zur Sozialversicherung des Beschäftigten erstattet. Kapitän Wilhelm Mertens ist Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere. Er sagt, er begrüße sehr die Anstrengungen einzelner Reeder, Schiffe unter deutscher Flagge fahren zu lassen. Probleme habe er jedoch mit Punkt 3. Darin empfehlen Reeder und Verkehrsministerium eine Veränderung der Bemannungsverordnung. Statt 4 sollen auf deutschen Schiffen über 8.000 Bruttoregistertonnen demnach nur noch 2 Europäer Pflicht sein, also der Kapitän und ein Offizier, Kapitän Wilhelm Mertens.
Selbst wenn wir jetzt mehr Schiffe, was zu erwarten ist, unter deutscher Flagge bekommen, wenn aber die Voraussetzung eben, dass die Verpflichtung, dass eben Mindestanzahl 4 Personen an Bord nicht mehr beschäftigt werden müssen, nur noch 2, können sich ausrechnen, müsste man die Anzahl der Schiffe verdoppeln, um nur Status quo zu haben, der jetzt schon sehr, sehr problematisch ist. Das heißt, wir brauchen mehr. Und was ganz wichtig ist, Sie müssen sich vorstellen, dass auf diesen Schiffen dann natürlich auch Jungoffiziere gefahren werden müssen, die irgendwann dann mal Kapitän sind. Wenn jetzt aus Kostengründen nur der Kapitän und der schief Deutscher oder Europäer ist, dann reden wir über die Kosten von 2 Offizieren von, sag ich mal, philippinischer Heuer zu deutscher Heuer. Daran kann wirklich nicht das Wohl des maritimen Know-hows in Deutschland hängen. Die ganze Überschrift heißt ja Erhaltung und Stärkung des maritimen Know-hows in Deutschland für A, Besatzung von Schiffen, aber auch natürlich für den sogenannten Zweitmarkt, der ein großes Feld ist und eine große Bandbreite hat, die man entsprechend in der maritimen Wirtschaft im Hinterland auch braucht.
Sollten wir in der Ausbildung des nautischen Nachwuchses uns nicht auf diese Bedingungen einstellen, dass Abgänger ihre Patente einfach nicht mehr ausfahren können, sondern gleich in die Berufe gehen wie Lotsen?
Gut, für die Lotsen ist die Situation ja jetzt schon sehr kritisch. Deswegen wird dort eine eigene Ausbildung jetzt entsprechend vorbereitet beziehungsweise auch wohl umgesetzt. Das ist auch verständlich. Nur warum wir reden, wenn wir reden über maritimes Know-how, dann reden wir über Erfahrungen, die auf Schiffen gemacht werden, die während in der Fahrt gemacht werden und die nicht nach dem Studium im Prinzip da sind. Das heißt also, gerade das ist der Punkt. Wir brauchen die Erfahrung. Wenn Sie zum Beispiel einen Gutachter haben wollen, der einen Seeschaden, dann muss er wissen, wie das auf einem Schiff zugeht. Und das kann er nur, wenn er auch mal zur See gefahren ist, und zwar ein bisschen länger. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Theorie, eine sehr gute Ausbildung, die haben wir ohne Zweifel, sondern dass wir auch die Praxis entsprechend dort haben. Und die Praxis, der nicht nur, wenn ich zur See fahre.
Wir schauen mal in die Kristallkugel. In 3 Jahren haben wir statt der rund 200 Schiffe, die heute unter deutscher Flagge fahren, 400. Damit hat sich natürlich für Sie, rechnerisch haben wir es ja erläutert, nichts verändert. Wird das die Perspektive sein oder wird es nicht alles viel besser?
Und jeder wünscht sich das, und wir ganz vorne an natürlich, dass es alles viel besser wird. Wir müssen nur einmal klären, dass wir, wenn wir über 200 Schiffe heute reden, wir hatten vor ein paar Jahren vor der Krise 500 Schiffe unter deutscher Flagge, und dann sind das sogenannte Zielschiffe, Schiffe, die international eingesetzt sind. Wir haben heute sicherlich auch mehr als 200 Schiffe unter deutscher Flagge, aber da zählen dann die zu, die hier auch den Küstenverkehr zu den ostfriesischen Inseln etc. machen, ohne das abzuwerten zu wollen, aber das ist nicht das, worüber wir reden. Keiner wird sich mehr freuen als wir, wenn es wirklich dazu führen würde, dass die Anzahl der deutschen Seeleute, qualifizierten deutschen Seeleute entsprechend wirklich sich exorbitant vergrößern würde. Aber das ist alles Wunschdenken. Und wenn das so von den Rädern entsprechend ernsthaft gemeint ist, dann weiß ich nicht, was dagegen sprechen sollte, dass sie zumindest eine Mindestgröße entsprechend sich verpflichten, dass diese beschäftigt werden. Das wäre im Prinzip dann die Größe X, die heute oder die entsprechend zur Zeit schon gefahren wird.
Kapitän Wilhelm Mertens, Geschäftsführer des VDKS, des Verbandes Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wer sich für das maritime Gepräge unserer Stadt interessiert, der vernahm kürzlich mit Interesse, was die Interessengemeinschaft für die Elbe-Este-Fähre mitteilte. Man habe eine Reederei gefunden, die bereit wäre, wieder Blankenese über einen Liniendienst mit dem Zentrum zu verbinden. Für die Interessengemeinschaft ein erster Schritt nur auf dem Weg zu noch mehr Anbindung der Niederelbe an die Hansestadt. IG-Sprecherin Monika Lühmann erinnert an alte Zeiten.
Also es war ganz selbstverständlich, dass man von den Landungsbrücken aus nicht nur nach Blankenese, sondern im Grunde mit Zwischenstationen sogar bis Cuxhaven fahren konnte. Und es war auch die Haddock, die das gemacht hat, die ja sogar ein Kreuzfahrtschiff, die Astoria, hatte, die die Butterschiffe auf der Ostsee gemacht hat. Und die Haddock hat sich aber nach und nach zurückgezogen. Und 2005 sogar von dem Fährverkehr nach Blankenese. Und das ist sehr bedauerlich. Es hieß, es lohnt sich nicht, zu wenig Fahrgäste. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie es zu der Zeit war, aber unter Umständen hatte die Stadt recht und sie hatte auch sicher ihre Gründe. Aber jetzt ist es so, und die neueste Tourismusmesse in Hamburg hat es ergeben, immer mehr Leute bleiben im Urlaub in ihrem eigenen Land, kommen nach Hamburg und kommen auch in den Hafen. Die Stadt träumt von 1 Million Gäste zum Hafengeburtstag. Da ist es für mich unverständlich, dass man also einen Tourismusschatz, nämlich die Unterelbe, völlig ausspart und den Gästen es von der Stadt aus nicht ermöglicht, Ausflugsfahrten die Elbe hinunter zu machen. Und jetzt in der Tat haben wir auf Anregung der Stadt, die uns ermuntert hat, private Investoren zu suchen, eine Reederei gefunden, die jedenfalls am Anfang nach Blankenese fahren möchte.
Liebe Frau Lühmann, es bleibt unter uns, wir verraten es nur unseren Hörern. Welche Reederei ist das?
Das möchten Sie jetzt wohl, dass ich das verrate. Nein, es ist eine sehr delikate Situation. Die Stadt hat zwar alle ermuntert, nach Investoren zu suchen, aber wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass jemand an den Landungsbrücken anlegen möchte, dann ist sowohl die HPA als auch die HADAG als auch die Wirtschaftsbehörde unter Umständen in der Klemme, weil sie sich mit all den Firmen ja einigen muss, die da jetzt schon liegen. Und es gibt Verhandlungen. Und in die Verhandlungen möchte ich gar nicht hineingucken.
Wie wird diese Linie aussehen? Es wird ja eine Linie sein. Wie oft am Tag wird sie fahren? Und wann könnte sie realisiert werden aus Ihrer Sicht?
Das sind alles so Fangfragen, denn ich weiß im Grunde genauso wenig wie Sie darüber. Ich weiß nur, dass diese Reederei bereit ist, eine Linie im Winter und im Sommer zu machen. Das ist also schon sehr außergewöhnlich. Ich nehme an, dass sie mit einem Schiff anfangen will. Alles andere wäre ja auch unverständlich. Wie oft man mit einem Schiff hin und her fahren kann, kann ich auch nicht beurteilen. Wir freuen uns einfach über diese Bereitschaft und hoffen und bitten die Stadt, dass sie das möglich macht.
Perspektiven für eine rentabel zu betreibende Fährverbindung zwischen Landungsbrücken und Blankenese im Gespräch im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Monika Lühmann, sie ist Sprecherin der Interessengemeinschaft Projekt Elbe-Este-Fähren. Sie sind nicht alleine. Sie haben es geschafft, namhafte Unterstützung zu bekommen. Diverse Vereine, Politiker und Prominente finden sich in der Liste Ihrer Unterstützer. Nennen Sie mal ein paar Namen.
Also den prominentesten Namen, den Sie vielleicht hören möchten, ist Herr Otto Walkes und Rolf Sukowski. Dann geht es bis zu dem Polizeipräsidenten AD, Herrn Hering. Und es sind Herr und Frau Kowalke dabei. Aber was genauso wichtig ist, die Blankeneser Kirche und der Bürgerverein St. Georg und aus Moorburg und die Billstädter sind dabei. Und
Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf. Billstedt, St. Georg, salopp formuliert, was haben die denn damit zu tun?
Ja, das sind alles Hamburger. Und das ist eben der Beweis dafür, dass es überhaupt keine Blankeneser Sache ist, sondern dass es um Tourismus auch aus Hamburg heraus und durch Hamburger geht, die mit ihren Gästen gern mal auf der Elbe schippern würden. Und gerade die Billstädter oder die Leute aus St. Georg finden es interessant und finden es schade, dass es diese Linie nicht gibt.
NDR 90,3. Es könnte sein, dass Freizeitangler und Berufsfischer in Schleswig-Holstein demnächst ihren Hafen nicht mehr verlassen. Das Bundesumweltministerium will 6 neue Naturschutzgebiete in Nord- und Ostsee mit Angel- und Fischverbot ausweisen. Dazu gehören das Sylter Außenriff, der Fehmarnbelt und die Kadettrinne in der Ostsee. Naturschützer begrüßen das Vorhaben des Bundesumweltministeriums. Andere sind weniger begeistert. Thorsten Philips berichtet.
Kutterfahrer Günther Zander ist auf der Zinne. Das geplante Gesetz findet er genauso toll wie Zahnweh. Seinen 25 Meter langen Kahn schleift er derzeit an Land. Jedes Jahr fährt er mit 6.000 Angelurlaubern im Sommer raus. Wenn damit Schluss sein soll, ist er pleite.
Bloß weil da ein paar Enten sind. Und die Angler mit Pilcher, die machen nichts kaputt, wenn die da 100 Gramm Blei ins Wasser schmeißen, um Dorsch zu fangen. Und das wollen die alle sperren, dann können wir den Hafen dicht machen hier. Und die ganzen Restaurants und Hotels sind ja auch dran. Die Frauen, die bleiben an Land, die Männer fahren mit auf See. Da haben die Geschäfte ja auch was vorne, ne? Quatsch, was die machen. Alles hier sperren. Wo sollen wir denn noch hin? Denn können die Angelkutter aus Hallingham ganz und gar abziehen.
Der Naturschutzbund Schleswig-Holstein hält dagegen. Die Schäden der rund 100.000 Freizeitangler beeinträchtigt Flora und Fauna im Fehmarnbelt nachhaltig und muss deshalb gestoppt werden, sagt Ingo Ludwig Kowski vom Naturschutzbund Schleswig-Holstein.
Also es sind nicht ein paar Leute, die ihre Angel da reinhalten. Es sind erhebliche Zahlen an Fisch, die dort entnommen werden. Und diese spielen eben eine große Rolle, wenn man das Gesamtökosystem betrachtet. Und es geht darum, den Dorsch in seinem Bestand zu halten. Und es sind ja nicht nur Dorsche, die dort entnommen werden, sondern auch andere Fische. Also von daher eine durchaus zu beachtende Quote.
In den Jahren 2005 bis 2010 sollen nach Aussagen des Thünen-Instituts für Ostseefischerei Freizeitangler bis zu 70% der jährlichen Dorsch-Anlandemengen der deutschen Berufsfischerei rausholen. Das seien 1,8 bis 3,7 Millionen Dorsche, die weitgehend unreguliert gefischt und vom Fischereimanagement nicht erfasst würden, so der Naturschützer weiter. Doch dem grünen Landesumweltminister Robert Habeck geht eine Ausweitung des Verbotes auf Freizeitangler zu weit.
Der Köder beim Angeln, den als Stein des Anstoßes zu nehmen, also bitte ein zweites Mal nachdenken und dann streichen.
Doch das Bundesumweltministerium denkt gar nicht daran, den Vorschlag vom Tisch zu nehmen. Im Gegenteil, Staatssekretär Stefan Lüttges teilt mit, das Verbot soll nicht erst im nächsten Jahr, sondern schon in diesem Sommer kommen. Außerdem sollen auch die Berufsfischer dran glauben.
Nach europäischem Recht ist es so, dass wir Beschränkungen der Fischerei nur auf Europaebene veranlassen können und dass die auch nur auf europäischer Ebene festgelegt werden können. Daran arbeiten wir parallel zu den Verordnungen. Ein solches Verfahren ist in Gang gesetzt.
Für John Much vom Landesfischereiverband eine Katastrophe. Er kann mit seinem relativ großen Fischkutter noch ausweichen, aber andere vielleicht nicht.
Das ist für uns natürlich schlecht, ne? Weil uns gehen ja immer mehr Gebiete verloren. Das ist ja in der Nordsee, werden große Schutzgebiete ausgewiesen. Da sind die großen Windparks, hier werden Windparks gebaut. Das Gebiet, in dem wir noch fischen dürfen, das wird immer kleiner. Also diese ganzen Aktionen habe ich eigentlich nur noch kopfschüttelnd übrig.
Nicht nur die Fischer sind betroffen, auch für Hotelbesitzer, Cafés und für den Einzelhandel geht es teilweise um die Existenz. Allein zwischen Fehmarn und Lübeck befürchtet die Branche einen Schaden in Millionenhöhe. Doch die Naturschützer halten dagegen. Wenn sich nichts ändert, gibt es bald nichts mehr. Beziehungsweise in wenigen Jahren keinen Dorsch mehr in der westlichen Ostsee.
Wenn der Deutsche lacht, dann ist das eine Seltenheit. Wenn der Filipino ja sagt, meint er vielleicht auch nur vielleicht. Die Menschen sind verschieden. Dem tragen große Reedereien heute Rechnung mit interkulturellem Training. Heiko Nies ist bei ER Ship Management zuständig fürs Personal an Bord. Allein schon aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, so der Psychologe, dass die Crews sich besser verstehen lernen.
Ich glaube, dass es auch ganz vorteilhaft ist, wenn man sich gut versteht fürs Betriebsklima, also auch für die Arbeitszufriedenheit der Kollegen dort. Und am Ende, und da können wir ganz offen drüber sprechen, steigern wir natürlich auch die Leistung, wenn die Kommunikation besser funktioniert und hier die Reibung reduziert werden.
Reibung. Welche Reibungen, und da können Sie ruhig Beispiele anführen, gibt es denn, wenn Menschen verschiedener Kulturen, verschiedener Ethnien aufeinandertreffen?
Na, da gibt es unterschiedlichste Beispiele. Kulturelle Prägung heißt ja auch, dass Menschen unterschiedlich aufgewachsen sind, unterschiedlich sozialisiert sind, von daher auch ganz unterschiedlich kommunizieren, sich verschieden benehmen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Menschen aus dem asiatischen Bereich typischerweise eher zurückhaltend sind, typischerweise sich eher in Hierarchien einordnen. Und das ist gar nicht unbedingt immer vorteilhaft, dass das so ist. Insbesondere, wenn dann eben auch andere Nationalitäten auf dem Schiff mit eingesetzt sind, zum Beispiel Osteuropäer, die da einen ganz anderen Zugang dazu haben.
In Zeiten politischer Korrektheit, ist es überhaupt en vogue, solche Mentalitätszuschreibungen zu machen?
Wir sprechen ja mit unseren Besatzungen, mit den Mannschaften und mit den Offizieren auf den Schiffen und haben insbesondere in unseren Workshops zur interkulturellen Kommunikation viele Gruppenaufgaben und Gruppenarbeiten, wo wir auch fragen, wie sehen Sie sich denn selber und wie sehen Sie andere Nationalitäten? Und da kommen ganz interessante Ergebnisse raus. Es ist zum Beispiel so, dass wenn wir auf den Philippinen philippinische Offiziere befragen, wie sie uns Deutsche sehen und uns selber einschätzen, die Ergebnisse oft ganz, ganz übereinstimmend sind. Umgekehrt lustigerweise auch. Also man kennt sich insgesamt ganz gut. Man hat auch selber schon einen Eindruck davon, wie man wirkt und wie man von Menschen aus anderen Kulturkreisen wahrgenommen wird. Also das Selbstbild und das Fremdbild ist hier oft ganz deckungsgleich. Und ich glaube, Political Correctness hin, Political Correctness her, wenn man die Menschen selber befragt und sich selber so einschätzen, wie wir sie auch sehen, dann kann man eben im nächsten Zug auch ganz gut und ganz offen darüber sprechen. Und dazu kommt, dass ich insbesondere auf den Philippinen auch gerne mit einem Kollegen arbeite, der ist auch Psychologe und arbeitet in der Personalabteilung eines befreundeten Unternehmens. Und der hat natürlich als Einheimischer dann auch nochmal andere Möglichkeiten des Zugangs. Und ich glaube, dadurch, dass wir dort gemeinsam moderieren, sind die Teilnehmer nochmal ein bisschen offener, als sie es vielleicht wären, wenn wir dort als Deutsche alleine auftauchen würden.
Ich möchte Sie jetzt mit zwei Stereotypen konfrontieren. Deutsche haben keinen Humor und einem philippinischen Ja sollte man nur bedingt trauen.
Da greife ich mal den ersten Punkt auf. Deutsche haben keinen Humor. Das ist ein, wie ich finde, fast lustiges Ergebnis eines unserer Workshops gewesen auf den Philippinen, wo wir eben bei den gegenseitigen Einschätzungen von den Kollegen aus den Philippinen ins Stammbuch eingetragen bekommen haben, die Deutschen hätten keinen Humor. Das hat sich dann im Laufe der Session dort weiterentwickelt, so ein ganz kleines bisschen zum Running Gag, dass wir eben immer gesagt haben, wenn wir einen Witz gemacht haben, da seht ihr wieder, die Deutschen haben keinen Humor, dann haben wir alle gemeinsam gelacht. Aber es ist offenbar so, dass die Kollegen von dort zumindest ein anderes Humorverständnis haben, manchmal auch unseren Humor gar nicht so richtig wechseln können. Und das einmal auch bewusst nochmal wahrzunehmen und zu hinterfragen, führt schon auch dazu, dass man sein Kommunikationsverhalten verändern kann. Und das ist ja hilfreich, das ist ja eines der Ziele, die wir mit diesen Workshops verfolgen, dass man zunächst mal das eigene kommunikative Verhalten reflektiert, um dann eben auch darüber zu erkennen, wie das auf andere wirkt, um dann eben im nächsten Schritt das optimalerweise verändern zu können, natürlich mit dem Ziel der Verbesserung. Und ein philippinisches Ja, ich hatte das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, das kann eben auch eine ganz höfliche Beschreibung sein für, ich weiß es nicht so genau. Es fällt unseren philippinischen Kollegen eben auch häufig sehr schwer, Nein zu sagen oder zuzugeben, dass sie irgendwo etwas nicht wissen oder nicht kennen oder auch nachzufragen. Und dann sind sie sehr schnell unterwegs damit, eher mal schnell Ja zu sagen, als Dinge zu hinterfragen. Und auch das ist ein Thema, was wir dann eben in den Workshops aufgenommen haben, um zu erklären, dass unsere Erwartungshaltung schon ist, dass wir hier offen miteinander umgehen und wenn es irgendwo Lücken gibt, dass man die auch deutlich ansprechen kann, auch um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten.
Heiko Nies, Psychologe bei ER Ship Management. Im Gespräch mit NDR 90,3 im Hamburger Hafenkonzert ging es um interkulturelles Training an Bord. Herzlichen Dank für die Information.
Vielen Dank.
Es ist die unglaubliche Geschichte eines knallharten Überlebenskampfes. NDR 90,3 hier mit dem Hamburger Hafenkonzert. Vor fast 100 Jahren kehrten alle Mitglieder der legendären Shackleton-Expedition wohlbehalten aus der Antarktis zurück, nach fast dreijähriger Irrfahrt. Der britische Polarforscher Ernest Shackleton hatte mit seinem Schiff Endurance als erster Mensch die Antarktis durchqueren wollen. Das war zwar nicht gelungen, dennoch wurde der Abenteurer weltberühmt. In Hamburg zeigt jetzt eine Ausstellung in der Galerie Flo Peters Bilder der Expedition. Patricia Seeger hat sich beeindrucken lassen.
Es tobt ein heftiger Sturm. Eisschollen schieben sich gefährlich übereinander. Das Expeditionsschiff, die Endurance, sucht noch Schutz im Windschatten eines Eisbergs. Aber immer wieder schlagen Eisblöcke gegen die Bordwand. In seinen Aufzeichnungen hält Ernest Shackleton fest:
Ich war auf üble Bedingungen im Weddell-Meer vorbereitet gewesen, hatte aber gehofft, das Drifteis würde locker sein.
Es gibt kaum freie Fahrrinnen im Wasser. Die Situation ist dramatisch. Im Januar 1915 bleibt die Endurance im dichten Packeis stecken.
It shocks everybody.
Das schockiert alle auf dem Schiff. Wie kann sowas passieren? So ein Wetter. Man darf nicht vergessen, es ist Januar und in der südlichen Hemisphäre ist das mitten im Sommer. Meredith Hooper ist Historikerin und Polarexpertin. Für die Shackleton-Ausstellung ist die Australierin extra nach Hamburg gekommen. Sie hat die Geschichte der Expedition mit Hilfe historischer Fotos und Tagebuchaufzeichnungen rekonstruiert. Die Besatzung der Endurance, erzählt sie, versucht das Schiff zunächst noch mit Spitzhacken und Äxten aus dem Eis zu befreien.
And it took weeks before they accepted that they were caught.
Es dauert Wochen, bis Shackleton und seine Mannschaft akzeptieren, dass sie gefangen sind. Umschlossen von Eisschollen treibt das Schiff gut 1000 Meilen unkontrolliert über das Meer. Aber Shackleton und seine Männer glauben noch, dass sie die Küste erreichen werden. Die Expedition hat vor allem ein Ziel. Shackleton will Rekorde aufstellen.
This is a very courageous and bold thing.
Es war ein waghalsiges und riskantes Unterfangen, dieser Plan, als erster Mensch die Antarktis zu durchqueren. Damals war ja noch nicht mal sicher, ob es sich bei der Antarktis besagt, es um einen oder vielleicht doch um zwei Kontinente handelt.
About whether Antarctica was one continent or two continents.
Shackleton hatte aus 27 Mann eine Besatzung zusammengestellt. Seeleute, Wissenschaftler und auch ein Fotograf war dabei, der Australier Frank Hurley.
Hurley was specifically employed. To document the expedition.
Hurley wurde eigens dafür eingestellt, die Expedition zu dokumentieren. Seine Fotos sollten in Büchern erscheinen und Zeitungs- und Zeitschriftenartikel illustrieren. Damals ahnte noch keiner, dass die Expedition nie den antarktischen Kontinent erreichen wird. Hurleys Bilder dokumentieren stattdessen den Überlebenskampf der Männer. Nachdem sie fast ein Jahr auf dem treibenden Schiff ausgeharrt haben, wird die Endurance von den Eismassen erdrückt. Die Männer sehen zu, wie sie sinkt. Sie mussten dann umziehen aufs Eis. Sie bauten ein Camp auf der Eisscholle auf, jagten Robben und Pinguine und folgten trotz der Umstände einem strukturierten Tagesablauf mit Schichtarbeit und regelmäßigen Mahlzeiten. Frank Hurley hat das alles fotografiert. Auf seinen Bildern sieht man winzig kleine Männer vor riesigen Eisbergen. Und auch das sinkende Schiff sieht in dieser rauen, weißen Landschaft winzig aus, wie aus dem Spielzeugladen.
This absolutely captured him.
Hurley ist fasziniert davon. Eine Landschaft so schön und gleichzeitig so brutal hat er noch nie gesehen. Er gibt alles für ein gutes Foto, trotz dieser schwierigen Umstände. Das irritiert zwar die Besatzung, aber aus heutiger Sicht war es wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Fast 3 Jahre dauert der Überlebenskampf der Männer. Am Ende schafft es Ernest Shackleton, alle 27 Expeditionsteilnehmer vor dem Tod zu bewahren. Dafür ist der britische Polarforscher bis heute berühmt. Zu seinem Ruhm haben auch die beeindruckenden Fotos von Frank Hurley beigetragen.
Frank Hurley, Shackletons Endurance. Diese Ausstellung ist noch bis zum 22. April zu sehen in der Galerie Flo Peters im Chile-Haus bei den Pumpen 8. Mehr Infos unter flopetersgallery.com. NDR 90,3 ist hier das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert. Wer dieser Tage den Hafen besucht, vielleicht Baumwall aussteigt, auf die Elbe guckt, der wird etwas vermissen. Die Cap San Diego, berühmtes Museumsschiff, wegen der Farbe und der eleganten Form auch der weiße Schwan genannt, die ist weg. Anruf bei Cap San Kapitän Jens Weber. Ja, wo ist er denn hingeflogen, der Schwan?
Ja, genau genommen ist er weggeschwommen. Wir sind nach Bremerhaven gefahren mit der Cap San Diego, um hier 3 Wochen lang zu docken, um die Klasse zu erneuern.
Was genau heißt das?
Ja, die Klasse erneuern ist sowas wie ein TÜV beim Auto, nur ein bisschen umfänglicher. Die Stahlplatten werden auf Dicke geprüft, alle Tanks werden besichtigt, aus allen Tanks werden die Flüssigkeiten entfernt, damit man sie begehen kann. Also alles Sachen, die man nur machen kann, wenn das Schiff wirklich im Trocknen ist. Und dafür liegen wir halt im Dock.
Wie macht sich die alte Dame denn?
Also wunderbar. Wir waren ja 2006 und 2011 aus dem gleichen Anlass im Dock. Das sind ja alle 5 Jahre, diese Klasse. Und der Stahl hat sich an der Außenhaut zumindest so gut wie überhaupt nicht verändert. Da haben wir also keine zusätzlichen Abrostungen. Wir haben allerdings in Luke 1 ein Zwischendeck gefunden, das außerordentlich durchgerostet ist und jetzt gerade ersetzt wird. Die Arbeiter schweißen da Tag und Nacht dran. Also bummelig 80 Quadratmeter Stahl müssen da ersetzt werden. Aber das ist halt der normale Zahn der Zeit.
Die Cap San Diego, der größte noch fahrtüchtige Museumsdampfer der Welt. Er wird es also auch künftig sein?
Ja, so wie es aussieht, bekommen wir die Klasse. Wir haben also alle Tests bestanden. Wir haben jetzt sind noch dabei, Tanks abzudrücken. Denn nur mit wenn man da Überdruck drauf gibt, kann man erkennen, ob der Tank auch wirklich dicht ist. Das kann man ja nicht unbedingt optisch sehen. Und wir sind also dabei, die Tanks abzudrücken. Und bisher haben alle Tanks die Prüfung überstanden, positiv. Der Druck hat gehalten und wir gehen davon aus, dass die übrigen 2 Tanks, die wir jetzt noch vor uns haben, genauso gut sind.
Jens Weber, Kapitän der Cap San Diego im Gespräch mit NDR 90,3. Wir haben mal angerufen in Bremerhaven, wo Sie mit anderen Ehrenamtlichen in der Werft sind. Mit wie vielen sind Sie denn da, Herr Weber?
Also wir sind zurzeit immer 20 Leute. Wir wohnen hier in einem kleinen Hotel in der Nähe, in dem Bremerhaven-Hostel. Da hat man uns sehr freundlich aufgenommen, weil wir an Bord kein Wasser haben und kein Abwasser, also eigentlich gar nicht wohnen können. Außerdem bei dem Lärm kann hier sowieso keiner schlafen, weil die hier Tag und Nacht arbeiten.
20 Leute?
20 Leute sind wir. Wir haben also die Betriebsgesellschaft selbst hat ja 5 Mitarbeiter an Deck, also ein Elektriker und 4 Matrosen. Und dann füllen wir halt auf mit unseren Ehrenamtlichen. Eigentlich wollten natürlich alle 45 Ehrenamtlichen aus Hamburg mitfahren, aber das ging halt nicht auf den Schlag. Und so viel braucht man hier in der Werft auch nicht. Und so haben wir dann 3 Tranchen gemacht, sodass wir in 3 Wochen fast alle 45 Ehrenamtlichen hier mal zum Zuge kommen lassen.
Ja, ich stelle mir das ja auch ganz nett mal so vor als Ausflug, ne?
Ja, erstmal das. Also es ist sehr viel Arbeit, auch sehr viel dreckige Arbeit natürlich. Man muss in die Tanks rein. Es müssen Dinge getragen werden, verräumt werden und so weiter. Das ist also schon Arbeit. Aber es ist natürlich auch mal die einmalige Chance, so ein Schiff in der Struktur zu erleben, wie man das normalerweise so nicht hat, wenn alles zu ist.
Wann sind Sie wieder zu Hause?
Also geplant ist im Moment, dass wir am 23. März hier noch eine Probefahrt auf der Weser absolvieren und am 24. März hier um 9 Uhr abdampfen und um 21 Uhr in Hamburg sein wollen. Also das ist der Donnerstag vor Karfreitag.
Dann herzlich willkommen zurück, Jens Weber. Herzlichen Dank für das Gespräch über die Cap San Diego, gerade in der Werft in Bremerhaven. Soweit erstmal. Mein Name ist Jan Graf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.